Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Und bewegt sich so zwischen künstlerischer Kreativität und kreativen Technologien in diesem Feld hin und her. Also er kuratiert große Kunstausstellungen. Er hat in Frankfurt auf der Buchmesse die Kunstart, das Festival, ins Leben gerufen und gleichzeitig beschäftigt er sich mit hochmodernen Technologien. Als Sie dieses Buch geschrieben haben, Herr Volland, da haben Sie sozusagen die Idee gehabt, sich mit künstlicher Intelligenz zu beschäftigen, aus dem Grund, weil Sie gesagt haben, ich muss jetzt meine Umgebung warnen oder ich muss meine Umgebung ermuntern dazu?
Ja, schönen guten Tag. Das werden wir gleich mal rausbekommen mit dieser Umgebung hier. Wer von Ihnen würde sagen, dass er oder sie ein Technologieexperte ist? Eins. Wer von Ihnen würde sagen, dass sie sich eher im kulturellen Bereich bewegen und auskennen? Naja, fünf. Und die anderen sind einfach nur so auf der Buchmesse, weil es ihnen hier Spaß macht. Ne? Nein, ich glaube, wahrscheinlich sind sie keine Technologieexperten, haben aber mit kulturellen Dingen wie Sprache, wie Musik, wie Bildwelten schon etwas zu tun. Und für genau sie, ich bin nämlich auch eher ein Nicht-Techniker, für sie und mich habe ich dieses Buch geschrieben. Denn wenn wir uns anschauen, was künstliche Intelligenz kann und wozu künstliche Intelligenz fähig ist, dann gibt es sehr, sehr viel zu lesen darüber, wie sie unsere Jobs vernichtet, wie sie zu einem Sicherheitsproblem werden kann, wie autonome Drohnen über uns fliegen können. Es gibt aber sehr wenig darüber zu lesen, wie heute schon künstliche Intelligenz Einfluss darauf nimmt, wie wir sprechen, wie wir Bilder sehen, wie wir mit unserer Umwelt umgehen, wie wir unsere Beziehungen miteinander gestalten. Und das wollte ich in diesem Buch nochmal herausarbeiten und habe auch selber unglaublich viel gelernt. Ich glaube, ich habe das Buch insgesamt dreimal geschrieben, bis am Ende dann tatsächlich auch das herauskam, was es heute ist. Und einer Frage von später vorzubeugen, ich bin weder ein Technologiehasser, noch bin ich ein Technologieliebhaber geworden im Laufe dieser Zeit. Aber ich glaube, ich habe sehr viel darüber erfahren, was tatsächlich echte Bedrohungen für unser eigenes Verhalten ist. Und meistens liegt es gar nicht an der Technik, sondern an uns selbst, ob wir das so wahrhaben wollen oder nicht.
Ja, wenn ich jetzt die Frage in den Raum stellen würde, was verstehen Sie oder unter künstlicher Intelligenz oder was stellen Sie sich vor unter dem Begriff künstliche Intelligenz? Ich glaube, wenn wir 10 Leute befragen, kriegen wir 12 verschiedene Antworten. Deswegen, was haben Sie in Ihrem Buch als Idee zugrunde gelegt? Künstliche Intelligenz, worüber reden wir jetzt hier in diesem Forum?
Also der Begriff künstliche Intelligenz ist schon relativ alt. Der ist mehrere Jahrzehnte schon alt und man versteht darunter ganz allgemein intelligentes Verhalten von Maschinen. Und zu künstlicher Intelligenz gehört natürlich so etwas wie Robotik, wie Maschinenlernen, wie autonomes Lernen von Maschinen, wie Erkennung von Mustern, wie die Verarbeitung oder die Generierung auch von Sprache. Das sind alles Technologien, die man zusammenfasst unter künstlicher Intelligenz, unter diesem einen Begriff, der wie gesagt schon etliche Jahrzehnte unterwegs ist und aber erst jetzt in den letzten 3-4 Jahren durch vor allem sehr große Investitionen von großen Konzernen und vor allem durch ein Wettrüsten der künstlichen Intelligenz zwischen China und den USA enorm an Bedeutung gewonnen hat.
Also das künstlich kann ich mir noch vorstellen, aber das intelligent, was ist intelligent daran?
Ja, die Frage, was ist Intelligenz, die ist tatsächlich nicht beantwortet von uns Menschen. Wenn Sie versuchen, eine Definition für Intelligenz zu finden, dann bekommen Sie relativ viele, relativ schwammige Definitionen. Für mich die klügste ist, dass man unter Intelligenz einen Sammelbegriff für kognitive Leistungen des Menschen, also gedankliche Leistungen des Menschen versteht. Was es vielleicht ein bisschen einfacher macht, ist, wenn man sich anschaut, woher kommt der Begriff Intelligenz, und das ist Inter und Legere, zwischen etwas auswählen. Und das ist auch genau das, was die heute sehr verbreitete, schwache künstliche Intelligenz sehr, sehr gut kann. Sie kann Entscheidungen treffen, welcher Weg der kürzeste bei diesen Witterungsbedingungen von der Messe bis zum Leipziger Bahnhof ist. Oder welches Bild das womöglich gefälligere ist oder welches Musikstück näher an Musik von Bach ist. Also so einfache Entscheidungen, die kann künstliche Intelligenz heute schon treffen.
Das kann sie aber nur treffen, weil wir, also der Mensch, diese Software damit gefüttert hat, oder? Die bringt sie ja nicht aus sich selbst hervor.
Ja, das ist eigentlich der spannendste Prozess, wenn man sich überlegt, wie erwerben künstliche Intelligenzen, ich mag es im Plural von Ihnen zu sprechen, weil sie sehr unterschiedlich, in sehr unterschiedlichen Formen auftreten. Wie können künstliche Intelligenzen Wissen erwerben? Und das funktioniert in der Regel durch Maschinenlernen. Maschinenlernen funktioniert so, dass sie sehr, sehr viele Beispiele für, keine Ahnung, das Bild einer Banane einem neuronalen Netz geben und sagen, das ist eine Banane, das ist eine Banane, das ist eine Banane. Und das machen sie 10.000 Mal. Und bei 10.000 verschiedenen Bananenbildern entwickelt das neuronale Netz ein Verständnis davon, was eine Banane zu, also das Bild einer Banane zu einem Bild von einer Banane macht. Und da passieren natürlich auch noch Fehler, aber je mehr Informationen sie in dieses System hineingeben, damit es lernen kann, und je öfter sie auch Korrekturschleifen einbauen können und sagen, nein, das ist ein krummes Postauto, das ist keine Banane, umso besser kann natürlich das Verständnis der KI davon werden, was das Bild einer Banane ist.
Das heißt, jetzt weiß ich, dass mir die künstliche Intelligenz bestimmte Bilder, die ich vorgebe, oder bestimmte Sachverhalte, die ich vorgebe, kann die mir wiedergeben. Aber kann die was Neues sozusagen kreieren?
Was ist neu? Auch die Frage, was ist kreativ, ist ja ganz wichtig, wenn man sich anschaut, was KI in kreativen Feldern wie Spracherzeugung, Musikerzeugung tut. Und wir verstehen unter Kreativität die Möglichkeit, neue Lösungen oder überraschende Lösungen für ein Problem zu finden. Und wenn man sich anschaut, welche Problemlösungen heute von KI schon unternommen werden, dann sind da etliche dabei, die ich sehr wohl als kreativ bezeichnen würde. Also ein sehr deutliches Beispiel für kreative Leistungen von KI ist eigentlich der Grund gewesen, weshalb ich dieses Buch geschrieben habe. Ja, ich habe vor 2 Jahren es war die Frankfurter Buchmesse und es war der Abend vor der Frankfurter Buchmesse und ich hatte ein großes Paket in der Hand. Und in diesem Paket war ein Bild und dieses Bild war Teil eines Programms vom nächsten Tag. Und ich hatte dieses Paket eben in der Hand, habe es an den Stand gebracht und es war eingepackt. War neugierig und habe es dann ausgewickelt und hatte plötzlich einen Rahmen in der Hand mit einem dunklen Porträt von einem mittelalten Mann mit Hut und Kragen und es war ein Rembrandt. Man konnte das Relief der Farbe spüren und das Bild war unglaublich gut gemacht. Also dieses Bild hat sofort Nähe zu mir hergestellt. Ich habe mich sofort angesprochen gefühlt von diesem Bild. Ich wusste aber, und das war das Erschreckende daran, dass dieses Bild nie von Rembrandt gemalt wurde. Er hat es nie gesehen. Auch dieser Mann, der auf dem Bild abgebildet ist, den gab es nie. Der wurde erfunden. Der wurde nicht von einem Menschen erfunden, sondern der wurde von einer Maschine erfunden. Und diese Maschine hat gelernt, wie Rembrandt Porträts malt. Und sie hat das so gelernt, dass sie nicht etwa Kopien von Augen gesammelt hat, um dann ja das typische Rembrandt-Auge quasi zusammenzusetzen, sondern sie hat gelernt, wie Gesichtszüge bei Rembrandt gemalt wurden, wie Rembrandt mit Farbe umgegangen ist, wie er mit Schatten und Licht umgegangen ist, wofür er sehr berühmt ist, wie die Kleidung der Leute auf diesen Rembrandt-Porträts war. Und am Ende des Prozesses steht jetzt eine Maschine, eine künstliche Intelligenz, der sie sagen können, ich hätte gern ein Rembrandt-Porträt von einem Mann oder von einer Frau mittleren Alters, mittleren Standes. Und dann malt ihnen diese Maschine, oder sie druckt das besser gesagt aus, ein Porträt. Und sie können das 10.000 Mal sagen und es wird 10.000 Mal ein anderes Porträt herauskommen. Und wenn sie das Ding sehen, dieses Bild, und wenn sie erleben, wie dieses Bild zu ihnen genauso spricht, wie es richtige Kunst macht, dann bekommen sie einen ganz schönen Schrecken. Ich zumindest habe diesen Schrecken bekommen. Und das war auch der Punkt, an dem ich mich gefragt habe, ist das nicht schon eine verdammt kreative Leistung von einer Maschine? Auch wenn die Kreativität momentan noch darin besteht, im Stile von Rembrandt zu malen und nicht einen eigenen Stil zu entwickeln, das ist aber trotzdem sehr viel kreativer, als zum Beispiel ich mit Ölfarbe umgehen kann.
Das ist ja einerseits was Gutes. Ja, wir können uns darüber freuen, dass wir eine Vielzahl von neuen Schöpfungen, ich sage jetzt Schöpfungen, bekommen. Andererseits hört sich es ein bisschen bedrohlich an. Ne? Also, dass da irgendwas, also ich will nicht sagen jemand, sondern irgendwas erschaffen kann, was wir vielleicht auch könnten, der Mensch auch kann, aber uns dadurch ersetzt irgendwie auch.
Ja, in Teilbereichen werden wir ja schon ersetzt. Ne? Also ich ersetze gerne jedweden Beifahrer oder jedwede Beifahrerin durch ein Navi, denn die künstliche Intelligenz hinter Google Maps kann mir meistens sehr viel klüger sagen, wann ich wohin muss, als das mein Beifahrer oder meine Beifahrerin machen kann. In einigen Bereichen machen wir das schon, das Ersetzen. Was uns so Angst macht an KI im kreativen und im kulturellen Bereich, ist, dass wir der Meinung sind, wir sind die Krone der Schöpfung. Und der Mensch als Krone der Schöpfung ist derjenige, der so kreativ ist, dass er die Welt so gestaltet, wie er das möchte. Und deswegen macht es uns natürlich Angst, wenn in diese Domäne der Gestaltung unserer Welt jetzt plötzlich Maschinen eindringen und Teile dieser Welt autonom gestalten, sodass wir Menschen gar nicht mehr wissen, warum wurde das denn jetzt so gestaltet?
Das berührt die Frage so, glaube ich, nach, sind wir Herr über unser Geschehen? Also, dass uns das aus der Hand genommen wird. Ist es das?
Ich glaube, unser Geschehen haben wir noch in der Hand. Aber die Bewertung dessen, was wir gerade tun, und die Bewertung dessen, was in unserer Welt geschieht, die überlassen wir immer häufiger Maschinen. Wir können mal kurz eine Umfrage machen. Wer von Ihnen benutzt Facebook? Okay, so Hälfte würde ich mal sagen. Wer von Ihnen benutzt Instagram? Also etwas weniger, ein Viertel, so ungefähr. Wer von Ihnen benutzt WhatsApp? Ah, sehr gut. Gut. Alle gehören natürlich zum gleichen Konzern, zu Facebook. Und Sie können davon ausgehen, dass alle Informationen, die Sie da reingeben, jedes Bild, das Sie bei Instagram hochladen, jeden Text, den Sie bei Facebook schreiben, jede Nachricht, die Sie über WhatsApp verschicken, selbst wenn diese Informationen so sicher sind, dass niemand anderes, Ihr Nachbar, darauf einfach zugreifen kann, das System dahinter kennt diese Informationen natürlich. Und das Spannende daran oder das Gefährliche, das Gruselige daran ist, dass die Information selbst, also die Nachricht, wenn ich Ihnen jetzt eine Nachricht schicke, schön, dass du in der ersten Reihe saßt, auch wenn ich Sie nicht kenne, dann hat diese Nachricht ja erstmal keinen Wert. Ne? Also da sagen wir ja, ob das jetzt eine Maschine weiß oder nicht, ist uns gerade egal. Aus der Vielzahl der Informationen, der Nachrichten, die ich schicke, der Wortwahl, die ich benutze, der Bilder, die ich benutze, entwickelt die Facebook-Künstliche Intelligenz aber ein Verständnis davon, was für ein Typ ich bin. Die kann ein Psychogramm von mir entwickeln. Die kann aufgrund bestimmter Informationen, und das tut sie heute schon, sagen, ob ich oder wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass ich zum Beispiel eine psychische Erkrankung habe, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass ich schwul, hetero, bi bin, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass ich eher Kulturmensch als Technologiemensch bin und so weiter. Und all diese Informationen, die gesammelt werden als Psychogramm von mir, von denen weiß ich gar nichts, weil nirgendwo bei Facebook steht, laden Sie das Psychogramm herunter, das Facebook über Sie erstellt hat. Bestenfalls können Sie die Informationen herunterladen, die Sie selber reingegeben haben. Aber ich kann Ihnen sagen, wenn wir Angst haben über diese Informationen, dann sollten wir richtig Angst haben über die Informationen, die eine KI auf dieser Basis überhaupt neu über uns erstellen kann.
Warum? Was kann diese Information, was kann die KI mit dieser Information anrichten?
Ein Beispiel, das mir auch beim Schreiben des Buches erst klar geworden ist, dass viele Unternehmen heute mehr wissen über uns, als das Geheimdienste tun. Aber auch natürlich Geheimdienste wissen sehr viel über uns. Und ich reise sehr viel und ich muss deswegen auch bei einigen Ländern Visa beantragen. Und ich kann mir sicher sein, dass in sehr naher Zukunft Informationen, Psychogramme, die in Datenbanken über mich stehen, einen Einfluss darauf haben werden, ob ich ein Visum bekomme oder nicht. Und wenn die, nennen wir mal ein Land, ein böses Land. Nennen wir mal China.
China.
Ist gerade in den Medien als böses Land, deswegen passt es ganz gut. Wenn China den Eindruck von Ihnen hat, aufgrund der Informationen, die Sie China über irgendwelche Medien gegeben haben, dass Sie mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit eine Störenfriedin sind und dass Sie dafür sorgen werden, dass uigurische Dissidenten eine Sprache bekommen, eine Laute, dann wird China Ihnen das Visum verweigern. Und zwar aufgrund der Entscheidung einer KI. Und das hört sich jetzt an wie so ein Zukunftsszenario. Tatsächlich ist das technisch aber natürlich überhaupt gar kein Problem. Und China ist da nicht das einzige Land. Ne? Wir reden da über Israel, wir reden über die USA, wir reden über ganz, ganz viele Länder dieser Welt, die Daten aggregieren und diese Daten natürlich auch benutzen können. Es gibt sehr unterschiedliche Datenschutzverordnungen, es gibt auch sehr unterschiedlichen Umgang mit diesen Daten und es gibt auch Länder, die ganz offen sagen, dass sie mit diesen Daten etwas machen. Also das chinesische Bewertungssystem, das Social, der Social Score, ist ja ein ganz offizielles Programm, was es in den nächsten Jahren geben wird. Auch innerhalb der EU gibt es ganz unterschiedliche Gesetzgebung. Also was übrig bleibt bei mir, ist ein sehr diffuses Gefühl dafür, dass ich nicht mehr so genau weiß, wer hat ein Bild von mir gespeichert.
Wollen Sie mir jetzt Angst machen? Also soll ich jetzt durch meinen Alltag gehen und ständig aufpassen und nichts mehr außer meine äußere Erscheinung von mir in die Öffentlichkeit geben? Weil in meiner Alltagssicht fällt mir so eine Bedrohung nicht sehr groß auf. Und ich frage mich, liegt es an meiner beschränkten Sicht oder passiert das alles so im Verborgenen, dass ich das gar nicht so mitkriegen soll?
Sie bekommen es nicht mit, weil wir in einer Welt leben, in der wir uns daran gewöhnt haben, dass wir auf dem Weg hierher von sehr vielen Kameras erfasst wurden. Dass Bilder von uns entstanden sind, dass Informationen von uns gespeichert werden. Und wir machen uns das gar nicht mehr bewusst, wo überall diese Informationen über uns gespeichert sind. Also zurück zu Ihrer Frage, das ist ein bisschen Ignoranz, wenn Sie keine Angst haben, weil Sie es gar nicht sehen.
Ja.
Vielleicht, weil Sie es nicht sehen wollen oder auch, weil es uns so einfach gemacht wird, das nicht zu sehen. Also das ist der eine Grund. Der andere Grund ist, dass viele von den Szenarien, die wir uns da ausmalen, vor allem von den Schreckensszenarien, schon lange existieren. Das sind nämlich die Inhalte von ganz vielen Science-Fiction-Geschichten, ja, oder von ganz vielen Geschichten. Selbst Frankenstein ist eine Geschichte, die uns jetzt mehrere Jahrhunderte begleitet hat und die uns Angst gemacht hat, dass künstliche Wesen, dass Herrschaft, dass einen eigenen Willen entwickelt und dann plötzlich dem Menschen schadet. Ja, das war eine unglaubliche Fantasie und das war etwas, wovor wir alle Angst hatten. Und jetzt plötzlich gibt es natürlich die technischen Möglichkeiten, ein solches Wesen in Form eines Roboters entstehen zu lassen. Vielleicht finden wir es gar nicht mehr so gruselig, weil wir Jahrhunderte Zeit hatten, uns an diesen Gedanken zu gewöhnen. Ich glaube aber, dass wir in den nächsten Jahren hier sehr viel vorsichtiger werden damit, was für Informationen wir bekannt geben von uns selbst, freiwillig, aber auch vor allem damit, was wir wissen über solche Systeme. Und damit können wir dann natürlich auch Firmen boykottieren, die etwas machen, was wir nicht wollen. Wir können aber auch einfach mal nachfragen, können sagen, hey, Deutsche Bank, wenn ich mit dir am Telefon telefoniere, was machst du denn mit den Sprachaufnahmen, denen ich am Anfang eines jeden Gespräches zustimme? Ja, wertest du die aus? IBM mit Watson, also Watson ist eine künstliche Intelligenz von IBM und es gibt ein Produkt von IBM und dieses Produkt preist IBM-Firmen an, sagt, nee, schalten Sie doch Watson einfach in Ihre Kundenkommunikation ein. Also Kunden rufen an, hier ist das Unternehmen und dazwischen sitzt Watson und hört zu. Und je nachdem, womit Watson trainiert wird in diesem Fall, kann Watson über die Kunden etwas herausfinden, wie kaufwillig die sind, wie verärgert die sind, wie nah an einem Abschluss die sind. Vielleicht aber auch, wie psychisch stabil die sind oder was auch immer. Ne? Und Sie wissen es nicht. Weil Ihnen kein Telefoncomputer dieser Welt momentan sagt, Achtung, Watson hört mit. Und das wäre auch, glaube ich, eine der wichtigsten Forderungen, die wir stellen müssen langsam. Wo ist KI im Einsatz? Wo bestimmt KI schon, was wir sehen, was wir hören, wie wir es sehen und wie wir es hören? Bei Facebook wissen wir es, uns scheint es aber egal zu sein. Und wie können wir die Unternehmen dazu bringen, uns zumindest Transparenz zu geben darüber, wo KI im Einsatz ist. Denn, wie Sie schon gesagt haben, KI ist nicht primär schlecht. Ne? Das ist eine Technologie oder eine Gruppe von Technologien, die sehr Gutes tun können, in der Medizin zum Beispiel, die aber natürlich auch große Gefahren bergen. Was mich stört ist, dass wir nicht die Wahl haben zu entscheiden, wo es uns schadet und wo es uns nutzt, weil wir es gar nicht wissen ganz oft.
Ja, vielleicht können Sie auch nochmal Beispiele nennen. Wir waren ja jetzt, das war ja jetzt mehr so auf der Alltagsebene, sag ich mal, so Lachs. Wo wird's gesellschaftlich? Also wo trifft es wirklich Entscheidungen, die ins Politische gehen, die ins, ja, ins Weltgeschehen eingreifen können, sag ich mal?
Ja, da sind mir zwei Beispiele besonders aufgefallen. Das eine ist, wir haben das Prinzip der Solidarität in vielen unserer Systeme. Das Krankenversicherungssystem ist ein Solidaritätssystem. Das funktioniert deshalb, weil wir nicht wissen, wer wie krank ist und wer wie krank werden wird. Ja, deswegen sind wir alle bereit, in dieses System, in diese Solidargemeinschaft ganz offen hineinzugehen, weil wir sagen, es kann ja auch mich treffen. In dem Moment, wo klar ist, aufgrund von verbesserten Datenanalysen zum Beispiel, dass ich eine höhere Wahrscheinlichkeit habe, an einer teuer zu behandelten Krankheit zu erkranken als Sie, liegt es nahe, dass Sie einen günstigeren Krankenkassenbeitrag zahlen als ich. Und so wie wir das mit der Krankenkasse haben, so ist natürlich auch das Rentensystem letztlich ein Solidarsystem, weil wir nicht wissen, wer wie lang lebt. Ja? Wenn wir wissen, wer welche Lebenserwartung hat, dann müsste man ja eigentlich auch sagen, hey, du wirst 110, das können wir uns mit dieser Rente nicht leisten, du musst ein bisschen höheren Beitrag zahlen. Und darin besteht natürlich die Gefahr, dass dieses Solidarprinzip durch erhöhtes Wissen, das wir haben, ausgehebelt wird. Ein anderes Prinzip, das überall bei uns gilt, ist die Unschuldsvermutung in der Verbrechensbekämpfung. Ja, das ist eins der Grundprinzipien. Wenn wir vor Gericht stehen, wenn uns niemand nachweisen kann, dass wir schuldig sind, sind wir unschuldig. Es gibt das System der Predictive Crime Analytics, das in Deutschland getestet wird, in einigen bayerischen natürlich Polizeibezirken in einer sehr, sehr kleinen Variante, das in den USA aber in größerem Umfang getestet wird. Und mit dieser Predictive Crime Analytics versucht man herauszufinden, aufgrund von statistischen Daten aus der Vergangenheit, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie oder Sie ein Verbrechen begehen oder dass jemand, der in einem bestimmten Viertel wohnt, ein Verbrechen begeht oder jemand, der eine bestimmte Verhaltensweise in der Öffentlichkeit hat. Ja? Wenn Sie häufig Taschen auf den Boden legen, auf Bahnhöfen oder so, dann kann es sein, dass das System denkt, Vorsicht, der hat eine höhere Wahrscheinlichkeit, ein Verbrechen zu begehen. Der probiert jetzt einfach mal aus, wo er diese Bomben am besten platziert. Und mit dieser Predictive Crime Analysis gehen wir davon aus, dass jemand potenziell schuldig ist. Wir gehen nicht mehr davon aus, dass jemand so lange unschuldig ist, bis wir eben die Schuld nachweisen können. Im Gegenteil. Wir versuchen vorherzusagen, wann jemand schuldig sein wird. Das sind zwei Beispiele dafür, wie Grundprinzipien, die Teile unserer Demokratie sind, Teile unseres Selbstverständnisses als Gesellschaft, ausgehebelt werden können durch mehr Wissen von der Technologie. Dieses Mehrwissen ist erstmal nichts Schlechtes. Ne? Denn natürlich, wenn Sie Verbrechen verhindern können, ist es womöglich besser, als wenn diese Verbrechen geschehen. Aber wir müssen uns damit auseinandersetzen, was es mit uns als Gesellschaft macht und wie sehr wir uns von diesen Prinzipien lösen wollen, die uns sehr, sehr viele Jahrhunderte begleitet haben.
Ja. Vielleicht nochmal einen Schritt zurück, so auf die Ursprungsfrage. Sie haben sich vorgenommen, so ein Buch zu schreiben. Sind Sie so... Ja, nochmal die Frage rangegangen, ich will einfach aufmerksam machen, intelligente Menschen haben etwas geschaffen, nämlich eine Software, die sich dann so ein bisschen selbst entwickelt und wieder eine Errungenschaft ist für uns. Und in dieser Errungenschaft liegen zwei Möglichkeiten. Einmal, dass sie uns von Vorteil ist und einmal, dass sie uns sozusagen schaden kann. Wollten Sie das aufzeigen oder... Haben Sie sich gesagt, so jetzt muss ich aber mal hier meine Umwelt ein bisschen warnen vor dem, was hier kommt, oder mach mal schön weiter? So, also was war so Ihre Motivation? Hat sich das vielleicht im Laufe des Schreibens und des Recherchierens dahin oder dahin ein bisschen geändert?
Ja, alles, was Sie sagen. Ich habe das Buch in erster Linie von meiner Mutter und meinem Vater geschrieben, ehrlich gesagt. Meine Mutter ist Buchhändlerin, die hat von klein auf hat sie mir Stapel von Büchern hingelegt und hat gesagt, lies die, das ist wichtig für dich, Junge. Daran wirst du lernen, wie die Welt funktioniert. Mein Vater ist Programmierer, der hat mir einen C64 hingestellt und hat gesagt, lerne programmieren, Junge, dann wirst du verstehen, wie die Welt funktioniert. Und das haben meine Eltern, die haben bis heute streiten sich darüber, welche der Welten die bessere ist. Sie haben bisher keine Lösung gefunden, welche dieser Welten die bessere ist. Und ich habe deswegen für beide meine Eltern dieses Buch geschrieben letztlich, um sowohl meine Mutter, die sagt, mit KI habe ich ehrlich gesagt gar nichts zu tun. Ich lese meine Bücher und das interessiert mich hier wenig. Um ihr zu zeigen, dass sie das doch zu interessieren hat, weil meine Mutter nutzt natürlich auch Social Media und meine Mutter ist natürlich auch online und meine Mutter läuft auch da draußen rum und wird von Kameras erfasst. Und für meinen Vater habe ich dieses Buch geschrieben, um ihm auch zu zeigen, in welchen Fällen Technologie dazu beitragen kann, unsere Kultur reicher zu machen und uns mit neuen Werkzeugen zu das Leben zu verschönern und zum Beispiel dafür zu sorgen, dass Menschen wie Bach komponieren können, obwohl sie eigentlich gar nicht komponieren können. Das kann etwas sehr Schönes sein, darin stecken aber natürlich auch einige Fragen, die man sich stellen muss. Also ich bin da sehr indifferent, auch am Ende des Buches. Ich kann, wie gesagt, nicht sagen, KI ist schlecht oder KI ist gut. Das war auch gar nicht mein Ziel. Aber ich kann mittlerweile sehr genau sagen, was ich besser wissen möchte darüber, was sie kann und was sie nicht kann, damit ich mir selber raussuchen kann, was ich gern nutze und was ich nicht nutze. Und KI ist halt kein Technologiethema. Ne? KI ist ein Thema wie Strom oder wie Genanalyse oder wie richtiges Essen. Das ist ein Thema, mit dem wir uns alle auseinandersetzen müssen.
Also wenn man so anfängt, darüber nachzudenken, dann könnte man im ersten Moment sagen, toll, also uns wird eine Arbeit abgenommen, die uns vielleicht nicht so gut gefällt, die uns nicht mehr passt. Das ist eine Erleichterung für uns. Aber eigentlich entlässt uns KI ja nicht aus der Verantwortung, die wir so, sagen wir mal, auf dem ethischen Gebiet haben, moralisch haben. Also das bleibt ja bei uns, oder? Kann da KI uns auch da ein Stück reinfuschen?
Es gibt ein ganz tolles Beispiel, das gar keine KI ist, sondern Werbung, aber dass das Prinzip, das Sie gerade ansprechen, super gut deutlich macht. Es gibt momentan eine Werbung von einer großen Technikkette, Mediamarkt, Saturn, weiß ich nicht. Das ist eine Frau, die ihren Vater im Pflegeheim besucht. Kennen Sie vielleicht diese Werbung? Und dieses Pflegeheim ist ein sehr trauriger Ort. Der Vater sitzt da, es ist alles grau und mehr. Und man denkt sich, oh Gott, der arme Vater in diesem schrecklichen Umfeld. Und der ist auch wirklich sehr traurig und kriegt keinen Kontakt zu seiner Tochter. Und so. Und dann geht diese Tochter los und kauft eine wunderbare Virtual Reality Brille und sie bringt sie ihrem Vater mit und sie setzt sie ihm auf. Und auf dieser VR-Brille läuft dann ein 360-Grad-Film von seinem alten Heim, ja, da wo er gewohnt hat. Und plötzlich durch diese Bilder bekommt der Vater eine Erinnerung an sein Leben. Und er lächelt und er freut sich und man kriegt wirklich eine Gänsehaut, wenn man diesen Film sieht, weil er sehr schön gemacht ist. Und er bekommt einen Kontakt zu seiner Tochter. So, und jetzt können Sie sich fragen, ist das moralisch extrem verwerflich? Denn wir stülpen diesem Menschen eine künstliche Realität auf, die ihn zwar zurückbringt in schönere Zeiten, ja, die aber letztlich nichts anderes ist als eine Matrix, wenn Sie so wollen. Ja. Oder ist das moralisch gar nicht verwerflich, sondern absolut angebracht, denn der Effekt ist, dass der alte Mann sich freut und dass er augenscheinlich in dieser Situation lieber ist als in der Situation davor. Ja. Und wenn wir jetzt hier so eine kleine Umfrage machen würden, dann stelle ich mir vor, dass keiner von Ihnen sich trauen würde, diese moralische oder diese ethische Entscheidung zu treffen. Was besser ist, das eine oder das andere. Wir müssen uns damit auseinandersetzen, dass Technologie sehr, sehr viel kann, uns auch in sehr tolle Welten und zu sehr tollen Möglichkeiten verhelfen kann, dass wir damit aber natürlich sehr viel aufgeben und dass wir damit unter anderem auch das Bewusstsein für unsere Realität aufgeben oder verändern. Und damit müssen wir uns auseinandersetzen.
Stimmt das, dass über neue Dinge, die uns auf uns zukommen, die wir erschaffen, also Dinge, die wir jetzt unter künstlicher Intelligenz nennen, uns erstmal so erfreuen, dass wir sie mit aller, mit großem Optimismus benutzen, als Erleichterung sehen und weniger auf das gucken, was wir eigentlich mit beachten müssten, nämlich all die Folgeerscheinungen, und müsste es irgendwo ja eine Gebrauchsanweisung, sage ich mal, dafür geben. Also ich denke jetzt an Kinder, die mit dieser Software so ganz normal groß werden, müsste da nicht immer gleich so ein Beipack, so ein Warnzettel mit beigegeben werden? Und wer kann sowas eigentlich leisten?
Ja, momentan bewegen wir uns da in einer Grauzone, in einer Informationsgrauzone, denn viele Informationen werden über uns gesammelt, ohne dass wir es mitbekommen müssen. Ja, viele KI-Entscheidungen werden für uns getroffen, im Navigationssystem ganz einfach, ohne dass wir unbedingt darauf aufmerksam gemacht werden, dass es eine KI-Entscheidung ist. Und was sicherlich helfen würde, wäre eine sehr große Transparenz darüber, wo eine Entscheidung aufgrund welchen Datens von einer KI getroffen wurde. Und das ist eine Forderung, die natürlich Verbraucher stellen können, die vor allem aber auch die Politik stellen muss. Die Politik, vor allem in Deutschland, hat sich bislang mit den Möglichkeiten von KI leider viel zu wenig beschäftigt. Und wenn ich mir sowas wie den Koalitionsvertrag angucke, dann sind da vielleicht so ein paar sehr, sehr oberflächliche Bemerkungen drin. Da ist aber noch kein Lösungsansatz dafür drin, dass der Wissensunterschied zwischen einem Technologieunternehmen und einer regulierenden Regierung so groß ist mittlerweile, dass ich gar nicht weiß, wie eine Regierung momentan irgendeine Entscheidung treffen sollte darüber, was ein Technologieunternehmen darf und was es nicht darf.
Wo steht Deutschland da im internationalen Vergleich?
Ja, ich habe letzte Woche eine Studie gelesen, wie gut vernetzt Deutschland ist. Und Deutschland gehört zu den vernetztesten Ländern dieser Welt. Wir haben die höchste Internetnutzung. Bei mobilen Daten sind wir nicht ganz so weit vorn, aber wir sind insgesamt sehr, sehr vernetzt. Wir sind aber Schlusslicht da, wo es darum geht, regulierende Mechanismen zu entwickeln, was Technologieunternehmen dürfen und was sie nicht dürfen. Wir haben heute noch ein Datenschutzgesetz, das sehr, sehr in die Jahre gekommen ist, nachdem wir aber immer noch agieren. Wir haben heute noch ein Verständnis von Copyright, das auch nicht mehr so gut funktioniert an der einen oder anderen Stelle. Und es gibt immer mal so Versuche, aber die sind ziemlich halbseiden. Und diese halbseitenden Versuche in der Regulierung zeigen sich natürlich auch in den halbseitenden Versuchen in der Bildung, im Bildungssystem. Ja. Und auch da sind wir in Deutschland relativ weit hinten dran. Mhm. Unsere Kinder lernen nicht wie in anderen Ländern schon im sehr, sehr jungen Alter zumindest mal eine Programmiersprache kennen, damit sie einfach verstehen, was heißt es denn, einen Rechner zu programmieren, damit sie dann sagen können, okay, ich habe dieses Grundverständnis, deswegen weiß ich, das ist eine Sprache. Das Verständnis fehlt uns momentan noch in Deutschland.
Und genauso das Verständnis dafür, was heißt es, meine Daten zu schützen? Wie schütze ich meine Daten? Also ich habe gerade was entdeckt bei Ihnen. Sie tragen da am Handgelenk so etwas. Geben Sie damit auch Daten preis? Also vielleicht können Sie das mal zeigen.
Das ist eine Apple Watch, natürlich gebe ich damit Daten preis. Also Apple weiß über mich, wo ich mich heute bewegt habe. Hier ist ein Mikrofon drin. Ich möchte nicht ausschließen, dass auf Apple-Servern jetzt hier unsere Unterhaltung drauf ist oder auch andere Unterhaltungen, die ich heute getroffen habe. Das zeigt auch ein bisschen, wie indifferent ich selber bin. Ich bin jetzt natürlich auch nicht nach dem Schreiben dieses Buches zu einem Technologie-Asketen geworden. Ja, ich habe hier trotzdem mein Smartphone und ich habe hier trotzdem...
Das wollen Sie ja auch nicht.
Ich will das gar nicht. Klar. Sie haben vorhin auch gefragt, stürzen wir uns auf neue Technologien vielleicht zu bereitwillig? Und natürlich macht uns das Spaß. Ja, natürlich finden wir es toll, wenn Instagram sagt, hey, guck mal, ich habe hier 3 neue Filter und da kannst du die mal am Katzenohren aufsetzen. Und wenn du lächelst, dann kommen hier so Fangzähne raus. Das finden wir schön, das finden wir lustig, damit spielen wir gern. Und das genau sind aber natürlich die Mechanismen, mit denen uns diese Plattform immer länger in ihren Apps, auf ihren Plattformen online halten. Denn das, was bezahlt wird, ist ja, wir zahlen nichts dafür, wir zahlen mit unserer Zeit. Und unsere Zeit dient dazu, Werbung einzuspielen. Und das ist die einzige Währung, die zählt. Deswegen, je länger Sie sich mit Instagram beschäftigen, und sei es mit Katzenöhrchen, umso mehr Möglichkeit hat Instagram, um Ihnen Werbung zu zeigen. Und damit verdient das Unternehmen natürlich was.
Ich wollte mal so in die Runde gucken. Gibt es an der Stelle Fragen oder wollen Sie sich, wir reden jetzt hier so angeregt, nicht, dass Sie sich so ausgeschlossen fühlen? Nicht. Vielleicht ist es Ihnen aufgefallen, als er jetzt erzählt hat, der Herr Volland, ich zumindest habe nicht gemerkt, dass irgendwelche fachspezifischen Begriffe drin waren. Also es war kein Fachvokabular. Also Sie haben das sehr auf einer sehr angenehm ich will nicht sagen populären, aber doch sehr anschaulichen, bildlichen Sprache geschrieben. Ist das so generell Ihr Zugang, dass Sie gesagt haben, ich muss viele Menschen einfangen damit?
Klar, also ich hatte ja vorhin gesagt, mir geht es vor allem darum, ein Bewusstsein dafür zu schärfen, dass wir einfach sehen, wo taucht künstliche Intelligenz auf, wo können wir sie noch nicht sehen, aber könnten es theoretisch wissen, dass sie ist. Und dafür brauchen wir natürlich alle so ein Grundverständnis, auch wenn wir, wie der eine Technologieexperte hier im Raum, nicht wirklich wissen, wovon wir reden. Deswegen habe ich mich in Zusammenarbeit auch mit meiner Lektorin, die mich bei jedem Fremdwort mit dickem Edding darauf hingewiesen hat, dass es ein Fremdwort ist, was vielleicht nicht jeder versteht. Und hat sie hingeschrieben, maschinelles Lernen, Ausrufezeichen, bitte deutlich erklären, sodass ich es auch verstehe. Und so habe ich das Buch auch geschrieben, dass ich versucht habe, alles so darzustellen, dass es auch Leute verstehen, die eben nicht aus der Technologie kommen, sondern die ganz normale Menschen sind, die ganz normale Produkte nutzen. Und in diesem Fall eben keine Expertinnen und Experten sind.
Sie kommen gleich dran. Nur die Frage, können denn Maschinen lernen?
Ja, klar.
Wie? Wie lernen Maschinen?
Ich hatte vorhin das Beispiel mit der Banane. Ja? Also das ist eine sehr simplifizierte Variante davon, wie Maschinen lernen im Erkennen einer gelben Frucht funktioniert. Was mit so einer Banane funktioniert, funktioniert auch mit Geräusch-Patterns, ja, also Sie können einer KI 3 Minuten ihrer Stimme zum Beispiel vorspielen und dann entwickelt die KI ein Verständnis davon, wie sie sprechen, wie ihre Stimmlage ist, wie sich ihre Stimme anhört, wie sie Pausen setzen und ab da können Sie der KI einfach einen Text geben und den spricht dann, oder da gibt es eine Sprachausgabe, die sich anhört, fast original wie Sie. Das geht mit Videoerzeugung, das geht mit so vielen Dingen. Natürlich kann KI lernen.
Sie. Sie bekommen Mikrofon.
Die Firma Amazon. Ist an. Die Firma Amazon möchte in dem Ort, in dem ich lebe, ein Forschungsinstitut für ca. 200 Mitarbeitern errichten. Und zwar möchte sie mit dem Max-Planck-Institut für intelligente Systeme, die auch am Ort sind, zusammenarbeiten in der Weiterentwicklung ihrer Möglichkeiten. Ich bin ein politischer Mensch im Gemeinderat, sind vor die Frage gestellt, sollen wir denen die Möglichkeiten geben, nämlich städtischen Grund dafür zu haben? Und wir blicken inhaltlich nicht so ganz durch im Moment, was die zusammen noch entwickeln können. Das berührt aber die künstliche Intelligenz stark. Geben Sie doch mal bitte ein paar Hinweise, was dort wohl in den nächsten Jahren in Zusammenwirken zwischen Max Planck und Amazon auf der Forschung erreicht werden kann.
Gut, also Amazon ist einer der großen 5 Konzerne aus den USA, die sich sehr stark mit künstlicher Intelligenz entwickeln. Es gibt dann noch ein paar, eine Handvoll in China. Und das war es dann eigentlich schon bei den Unternehmen, die überhaupt nennenswertes Geld in die Forschung gerade stecken. Max-Planck-Institut ist natürlich ein hoch angesehenes deutsches Forschungsinstitut. Das heißt, natürlich können Sie davon ausgehen, dass das, was da entwickelt wird und was da herausgefunden wird, auch deutscher Forschung, deutscher Intelligenz, deutschen Produkten zugutekommen wird. Deswegen ist es natürlich einerseits etwas sehr Gutes. Ja? Sie können, wenn Sie jetzt Amazon, Max Planck den Standort verweigern, nicht die Weiterentwicklung von künstlicher Intelligenz verhindern, wahrscheinlich. Wenn Sie aber nicht verstehen, was genau da passiert, Sie aber das gerne wissen möchten, dann würde ich Ihnen empfehlen, da einen sehr amerikanischen Weg zu gehen und mit diesem Unternehmen sehr, sehr eng in den Dialog zu gehen und zu sagen, wir verstehen nicht, was ihr da macht und unsere Bürger hier verstehen es auch nicht. Wenn ihr nicht wollt, dass die Leute Steine an eure Firmenfahrzeuge werfen, dann macht bitte schön mal Veranstaltungen und sorgt dafür, dass wir hier verstehen, was ihr überhaupt treibt und dass ihr uns auch sagt, wohin kann das führen? Was kann das bedeuten? Gut wie schlecht? Das würde ich Ihnen empfehlen. Sorgen Sie dafür, dass Sie Ihnen genau erklären, was Sie tun.
Ich glaube auch.
Wir sind auch 2 Minuten vor dem Ende hier.
Ja, ich möchte Sie trotzdem fragen, wie lange haben Sie gebraucht, dieses Buch zu schreiben?
Also für die erste Variante habe ich 3 Monate gebraucht und dann hatte ich ein sehr schönes Buch zusammen, was ganz tolle Beispiele versammelt hat, was KI in der Technologie schon kann. Und dann fiel mir auf und vor allem auch dem Verlag fiel auf, dass so ein Buch nicht wirklich einen Wert hat. Denn was drin fehlt, ist die Bewertung. Und dann habe ich mich nochmal dran gesetzt und habe ein Jahr lang weiter recherchiert und geschrieben und habe versucht, für jedes einzelne dieser Beispiele herauszufinden, kann ich dazu eine eigene Meinung haben? Finde ich das gut? Finde ich das schlecht? Wo kann die Bedrohung stecken? Wo kann das aber auch was Tolles bewirken? Und ich habe versucht, das dann so zusammenzufassen, dass es unsere Alltagswelt betrifft und eben nicht eine Ansammlung von Beispielen ist, sondern das Buch ist aufgeteilt in Kapitel wie unsere Sprache, unsere Bildwelt, unsere Beziehungen. Und darauf möchte ich auch immer eingehen. Was kann KI tun, um unsere Beziehungen zu gestalten, positiv wie auch negativ? Und was müssen wir da wissen?
Woran sitzen Sie für demnächst?
Ach, das ist jetzt vor einem Monat rausgekommen. Noch habe ich mir keine Gedanken fürs neue Buch gemacht. Jetzt lassen Sie mich mal das hier vermarkten und dann gucken wir weiter.
Sehr schön. Gut. Sie finden den Belz Verlag auch in dieser Halle. Ich weiß jetzt den Stand nicht genau. Stand D, glaube ich. Ja.
Zwei Reihen davor.
Gut. Und da können Sie noch mehr Informationen über das Verlagsangebot bekommen. Herzlichen Dank, Herr Volland.
Vielen Dank Ihnen fürs Zuhören.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.